Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Auch im Sport ist es gerade nicht anders als allgemein in den Nachrichten, in der Gesellschaft selbst. Natürlich gibt es ein Thema, das irgendwie gerade alle bewegt. Und von daher wollen wir heute auch gar nicht mit viel Freude und viel Spaß irgendwie anfangen und alles locker, sondern es ist wahrscheinlich angebracht, dass wir heute über die Situation in der Ukraine sprechen, beziehungsweise welche Auswirkungen das auf den Tennissport haben wird, haben könnte. Das werden wir sehen. Wir werden sicherlich auch das ein oder andere Thema danach noch besprechen, aus sportlicher Sicht. Und ja, das machen wir heute in vertrauter Runde. Hallo, Tobi.
Hi, Daniel. Hallo.
Ja, Tobi, ich sagte es eingangs, es ist einem gerade irgendwie nicht so nach viel Spaß und Freude zumute. Auch der Sportbereich wirkt, finde ich zumindest allgemein, ein bisschen schwerfälliger, was, glaube ich, auch angemessen ist. Ja, im Tennis haben wir in dieser Woche die Situation, dass sich eh alles so ein bisschen, ja, beruhigt, eine kleine Pause vielleicht einlegt. Bei den Damen gibt es zwei kleinere Turniere in Monterey und Lyon auf der WTA-Tour. Die ATP-Tour pausiert, weil es am Wochenende Davis-Cup-Partien gibt. Da werden wir später in der Sendung auch nochmal drauf kommen. Aber wir müssen natürlich vorweg irgendwie auf die Ukraine-Auswirkungen sprechen, den Krieg. Und was das für den Sport bedeutet. Wir haben in den letzten Tagen erlebt, es gibt viele Sanktionen im politischen, wirtschaftlichen Bereich, aber auch im sportlichen Bereich. Gibt es Auswirkungen? Es werden Teams, Nationalverbände ausgeschlossen, so auch im Tennis. Und es gibt natürlich auch die Diskussion, ob russische und belarussische Spielerinnen und Spieler auf der Tour weiter dabei sein sollten. Das Ganze, finde ich zumindest, wirkt irgendwie erschlagend, wenn man da jetzt irgendwie einen Einstieg für braucht, weil normalerweise haben wir irgendwie das Gute, ne? Wir haben so einen kleinen Aufmacher und da arbeiten wir uns dann langsam vor. Vielleicht erstmal so ganz allgemein, fast eine typische Markus-Lanz-Frage. Was geht dir eigentlich gerade bei diesem ganzen Thema, auch in Bezug auf Tennis, dann irgendwie durch den Kopf?
Bei dem Thema in Bezug auf Tennis, das finde ich, ich weiß gar nicht, ob das eine Markus-Lanz-Frage ist. Ich finde das eine sehr schwere Frage. Also generell geht es mir so, wie du es eben auch beschrieben hast und wie es wahrscheinlich den allermeisten Menschen auf der Welt gerade so geht, dass man sich selber irgendwo auch ständig im Kopf neu sortiert und die Gedanken häufig dahingehend auch abschweifen, die Gedanken dort sind, obwohl man natürlich ja hier irgendwie so sein Leben, es klingt jetzt sehr brutal, wenn ich das so sage, erstmal so weiterführt. Also es sind zwei Dinge, ja, man beschäftigt sich mit der Situation, mit den Menschen dort vor Ort, mit allen Beteiligten Menschen, Parteien, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und trotzdem, ja, läuft für viele hier das Leben trotzdem erstmal so weiter, sowohl beruflich als auch in der Freizeit. Und damit jetzt versuche ich irgendwo so den Link zum Tennis zu bekommen. Und gleichzeitig in der Freizeit beim Tennis begegnet einem das Thema dann eben unmittelbar wieder, sei es, dass man sich mit dem Sport generell beschäftigt, mit dem Sport in seiner Profi-Ausprägung, wie wir das hier tun, oder eben auch mit dem Sport privat. Wer von euch draußen, die uns zuhören, hat Mitspieler, Teamkolleginnen im Tennisclub, die entweder aus Russland oder der Ukraine kommen, die vielleicht sogar in einem Team spielen und wo genau diese Fragen, die auf Profi-Ebene diskutiert werden oder angedacht werden oder kommuniziert werden, dort natürlich auch besprochen werden. Also darf man Sport machen? Ja, sollte man jetzt weiter Sport machen? Sollte der antreten, der nicht? Das alles finde ich persönlich ungeheuer schwer und zu Recht auch schwermütig, denn es ist einfach eine Situation, die einen sehr, sehr beschäftigt. Aufs Tennis selber bezogen geht's mir so, dass ich da schon eine sehr, sehr klare Meinung habe, was denn Profisport angeht. Also ich glaube nicht, dass es in der heutigen Zeit und vielleicht auch schon früher nicht angebracht war, zu sagen, ich bin Sportler und ich bin kein Politiker und ich habe damit nichts zu tun. Das wäre mir, also das ist meine Meinung, das wäre mir zu kurz gesprungen. Ich glaube schon, dass ich als Sportler und als Profisportler eine gewisse Verantwortung habe und gleichzeitig mir auch über die Signalwirkung bewusst sein muss, die solche Plattformen bieten. Und der Sport war und ist meines Erachtens und wird es wahrscheinlich auch immer sein, wird auch immer eine Plattform sein, die von anderen, ob ich das möchte oder nicht möchte, steht auf einem ganz anderen Zettel, aber die von anderen genutzt wird und auch politisch genutzt wird. Wir haben gerade vor, keine Ahnung, vor 2 Wochen oder sowas, das Ende von sehr, sehr fragwürdigen Olympischen Spielen gehabt. Und das war eine politische Veranstaltung unter dem Deckmantel des Sports par excellence. Ja, zum Schlechten hin. Und insofern glaube ich schon, dass ich auch als Individualsportler, als Profi-Individualsportler mir dessen bewusst sein muss, dass ich mich auf einem Parkett bewege, was von jemand anderem dann als Plattform genutzt wird, ob seiner Popularität. Und wenn jetzt die neue Nummer 1 im Welttennis aus Russland kommt, Daniil Medvedev, dann, und der ist sehr, sehr schlau in der Birne, glaube ich, dann muss ich mir darüber bewusst sein, dass dieser Erfolg eines russischen Sportlers auch, ob er das möchte oder nicht, zu entsprechenden Zwecken genutzt werden kann oder eben nicht genutzt werden kann. Und dem kann ich natürlich Einhalt gebieten, indem ich diesen Akt der Gewalt, dieses Verbrechen gegen Völkerrecht, diesen Angriffskrieg, von Russland aus, von Putin aus, indem ich den klar verurteile und mich dagegen positioniere als Sportler und somit natürlich in gewisser Art und Weise auch dieser russischen Flagge, die dann neben meinem Namen da entweder eingeblendet wird oder eben nicht eingeblendet wird. Soll ich das Wort sage, abschwöre? Nein, ich schwöre nicht dem russischen Mitbürger ab, aber denjenigen, die das zu verantworten haben. Und insofern, ja, um das sozusagen abzuschließen, aus der Sicht, sage ich jetzt mal, von Russland oder von einem russischen Spieler oder einer Spielerin, glaube ich schon, dass man sich da klar positionieren sollte, so wie jeder Einzelne in unserer Welt- und Staatengemeinschaft das auch für sich nicht nur tun sollte, sondern wir alle eine Pflicht haben, als Weltbürger, die wir zusammenleben wollen, dort eine klare Position zu begreifen. Ja. Und ja, deswegen, was ist die Einzelsparte? Wir kommen sicherlich gleich zu den Verbänden. Wir kommen vielleicht auch noch zu dem, wie sich eben ukrainische Sportlerinnen und Sportler da im Moment positionieren beim Tennis. Das ist so, wie es ich sehe. Gehst du da d'accord oder hast du da eine andere Meinung?
Also, was man jetzt, glaube ich, an deinem Statement gehört hat, ist, es ist halt wirklich verdammt schwer, das irgendwie in wenigen Sätzen auf den Punkt zu bringen und zusammenzubauen. Nein, das ist überhaupt kein Vorwurf, weil, also mir geht es nämlich ähnlich. Also, weil das ja auch insgesamt einfach eine Tragweite hat, die einfach automatisch dazu führt, dass man irgendwie ganz viele Gedanken im Kopf hat, die man irgendwie dazu ordnen muss. Wir können ja vielleicht mal so ein bisschen faktenbasiert das einordnen und arbeiten uns da vielleicht wirklich mal ein bisschen durch. Also es gab jetzt die Entscheidung, dass die, wie du gerade sagtest, Individualsportler aus Russland und Belarus weiterhin auch auf der Tour unterwegs sein dürfen, dass sie Grand Slams spielen dürfen, dass aber sie unter einer neutralen Flagge antreten. Von der ITF wiederum wurden halt die Tennisverbände eben aus Russland und Belarus suspendiert vom Davis Cup und vom Billie Jean King Cup, also ehemals Fed Cup, wie ich immer noch sagen will. Ja. Was durchaus ja auch sportlich einen sehr, sehr hohen Wert hat, denn korrigiere mich, aber ich glaube, dass sowohl bei Damen als auch Herren, nämlich Russland im letzten Jahr den Titel gewonnen hat. Das heißt, man schmeißt einfach mal mit dieser Entscheidung die Titelverteidiger raus. Das ist ja etwas, was, finde ich, dann auch schon, kann man so sagen, ein starkes Statement ist.
Und es ist ja eben ein Nationenwettbewerb. Und hier wird eben die Nation Russland in dem Fall sanktioniert.
Genau, genau. Und damit hast du nämlich meine Frage sogar schon beantwortet. Dann kann ich sie ja weglassen, weil, also das ist eine Entscheidung, mit der ich sehr gut leben kann, so, weil das Russland als Nation, wie du es gerade sagst, jetzt in so einem Wettbewerb auftritt oder auch Weißrussland, Belarus, das kann ich nachvollziehen, dass man das erstmal nicht macht. Aber gerade dieser Umgang mit Individualsportlern, weil da ja auch schon sehr, habe ich in den letzten Tagen gelesen, so die Forderung nach ist, dass die nicht teilnehmen sollen, da tue ich mich halt wirklich schwer mit. Also weil gerade im Tennis ja auch noch hinzukommt, dass du ganz häufig auch nicht wirklich weiß, wie eigentlich für diese Spielerinnen und Spieler der Bezug zum eigenen Land ist, weil die ja teilweise oft ganz woanders in der Welt leben, teilweise ja sogar schon als Kind oder Jugendliche ganz woanders aufgewachsen sind, eben auch oft mit dem Hintergrund, weil sie irgendwie mit den Eltern umgezogen sind, wegen besserer Trainingsbedingungen, Ausbildung etc.
Ja.
Ja, von daher war das für mich so eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, gut, okay, ich glaube sogar, wenn ich jetzt in der Situation sein müsste, ich müsste irgendwie da selber eine Entscheidung treffen für mich, dann wäre das, glaube ich, so die Entscheidung gewesen, die ich gefällt hätte.
Ja, also es ist, sagen wir so, wenn du sagst, der oder diejenige darf weiterspielen, aber es steht dann eben in Klammern hinten dran nicht mehr RUS oder es steht nicht mehr die Flagge, das wäre eine Möglichkeit, sozusagen, die spielen unter neutraler Flagge. Sie treten aber sowieso als Individualsportler nicht für Deutschland und nicht für Russland, sondern für sich erstmal an. Ja. Aber trotzdem hat es eine gewisse Symbolik und der könnte ich natürlich als Turnierveranstalter und als Weltverband oder sowas, könnte ich etwas wegnehmen dieser Symbolik, indem ich das Nationensymbol und die Nationenbezeichnung weglasse. Das zweite wäre, zu sagen, naja, die dürfen antreten, wenn sie sich dagegen bekennen. Aber dann kommst du natürlich schon auch in ein Fahrwasser rein, wo du sagst, ja, eher zu was müssen sie sich bekennen? Wie muss das Statement lauten? Und dort haben wir in den letzten Tagen ganz unterschiedliche Statements gesehen ich bin gegen Krieg. Ja, dann könnte man sagen, ja, das sind wir alle. Ja, oder musst du Ross und Reiter nehmen? Ich bin gegen Putins Krieg und dies ist Putins Krieg und deswegen verurteile ich ihn. Also diktierst du dann dem Sportler sein Statement, sein Pledge, den er unterschreiben muss? Oder verfasst du das als Turnier vor und sagst, wer das nicht unterzeichnet, der darf hier nicht antreten? Also da wird es schon sehr, 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 sehr schwierig. Deswegen, auf den Einzelsportler und auf die Einzelsportlerin zurück würde ich sagen, ich könnte damit, ich könnte ganz gut damit leben, aufgrund der Natur dieses Einzelsports, wenn sie unter neutraler Flagge bzw. ohne Nationenkennzeichnung da antreten. Und ich würde mir gleichzeitig von jedem Einzelnen und jeder Einzelner wünschen, dass sie ihre Popularität nutzen, um ein klares Bekenntnis auszusprechen, einen klaren Appell eben, dass das nicht geht und dass sie sich komplett dagegen aussprechen. Aber ich kann es ihnen nicht ins Heft diktieren. Ja. Aber es ist schwierig. Es gab sehr kontroverse Auseinandersetzungen, ob das Statement von Viktoria Azarenka beispielsweise, ob das klar genug formuliert ist oder nicht. Ja, das kannst du natürlich, wenn das, ich nenne das jetzt mal bösartig, wenn das PR-technisch nicht sauber oder sauber aufgesetzt ist, kannst du so aufsetzen, dass du sagst, ja, also pass auf, wenn Azarenka, die hat ja da noch Verwandtschaft zu Hause und dann muss sie vielleicht fürchten, dass der Verwandtschaft was angetan wird. Deswegen formulieren wir das so, dass es heißt, ja, ich bin gegen den Krieg und lasst uns gucken, dass, ja, aber das sind hier nicht zwei Parteien, die auf Gegenseitigkeit irgendwo etwas ausbaldowern müssen, sondern hier wird einem Volk, ja, und einer Nation komplettes Unrecht angetan und gegen die wird ein Krieg geführt. Also da ist nichts was von lasst uns schauen, ja, sondern da gibt es einen ganz klaren Aggressor und auf der anderen Seite ein Volk, was gerade niedergemäht wird. Und deswegen zurück zu Viktoria Azarenka. Sie wollte sich dort, denke ich, positionieren, aber sie kriegt durchaus in den Kommentaren beides ab. Interessanterweise kriegt sie aber auch ein gelb-blaues Herz von Elina Svitolina zugeworfen, die das wiederum sagt: Mensch, das ist toll, dass du dich sozusagen hier äußerst und dich dagegen positionierst. Und das ist, da sind wir sehr auf einer sehr, sehr mitunter subjektiven Skala unterwegs. Aber alle Politiker und PR-Menschen oder so könnten dir so ein Statement wahrscheinlich auch immer auseinandernehmen und sagen, hahaha, da ist aber rauszulesen das. Und das wiederum weiß ich nicht, ob du das einem Sportler oder einer Sportlerin abverlangen kannst, dass sie sich so sauber verbal positioniert, dass das am Ende dann auch reicht, um antreten zu dürfen. Also ich finde das sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ich bin dafür, dass die unter neutraler Flagge ohne Nationenkennzeichen antreten sollten, so wie ich aber grundsätzlich eigentlich auch schon immer finde, dass die Tennis-Einzelwettbewerbe, dazu können auch die Doppelwettbewerbe, also Tennis als Individualsportart, von den Menschen lebt, ja. Und ich bin glühender Nadal-Verehrer, aber nicht mehr oder nicht weniger, als ob der jetzt eine spanische oder eine ukrainische Flagge oder eine kanadische Flagge hinter seinem Namen hätte. Ist mir egal, ich finde den toll. Ich finde auch den Schapowalow toll. Ja. Und den Zverev finde ich nicht ganz so toll, obwohl er eine deutsche Flagge hinter seinem Namen hat.
Das war mein Gedanke jetzt, als ich das gelesen hatte, dass die jetzt unter neutraler Flagge spielen, wo ich dachte, mein Gott, dann schafft das auf der Tour doch vielleicht mal insgesamt ab. Ja. Aber gut, da würde wahrscheinlich jetzt, wenn bei uns beim Deutschen Tennisbund hört, und das kann ich ja auch verstehen, wird man wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen.
Weil klar, das hat natürlich
eigentlich? Das ja, das ist eine hat ja auch was,
Diskussion, aber warum?
Ja, das hat ja auch was irgendwie mit Vermarktung zu tun. Das kann man ja auch verstehen. Also natürlich. Weil das siehst du ja zum Beispiel bei Turnieren, auch wenn du irgendwo vor Ort bist, so wie hier, ob das jetzt am Roten Baum in Halle ist oder auch beim Challenger in Lüdenscheid, die Leute gehen zu gewissen Matches in erster Linie, weil sie da einen deutschen Spieler, deutsche Spielerin sehen. So, und das kann ich auch nachvollziehen, ja, da habe ich Verständnis für und deswegen, klar, sollte man das nicht abschaffen, war aber halt irgendwie so ein Gedanke, also ich persönlich hätte da aus meiner Sicht kein Problem mit, aber da müssen wir wahrscheinlich auch wieder bei bedenken, klar, wir sind wahrscheinlich auch eine andere Zielgruppe, beziehungsweise vielleicht auch nicht die Zielgruppe, auf die vieles im Marketing irgendwie abzielt, weil wir gucken uns eh jedes Match an.
Das stimmt. Was heißt wichtiger finde, sondern was ich sehr, sehr stark finde, ist genau eben jene Sportler in dem Fall und jene Tennisspielerinnen und Tennisspieler, die gerade realisieren, dass eben dieser Sport und die damit zugehörige Vermarktung, die Präsenz auf unterschiedlichen Kommunikationskanälen, dass die eine Möglichkeit bietet, Solidarität zu zeigen. Ja? Und zwar vollkommen egal, welches Nationalfähnchen du hinter deinem Namen hast. Dass die Leute anfangen, diese Woche auf Turnieren in gelben T-Shirts und blauen Hosen zu spielen, egal von woher auf der Welt sie kommen, um ihre Solidarität zu bekunden. Und das ist das, glaube ich, das positive Momentum im Moment, dass es wahrscheinlich und hoffentlich, ich habe es nicht gezählt, mindestens genauso viele, sogar wahrscheinlich viel, viel mehr Sportler gibt, die eben ihre Popularität nutzen und diese Bühne nutzen, um auch hier ein klares Zeichen zu setzen.
Um vielleicht nochmal ein bisschen zu dem Thema Statement zu kommen. Also ich finde es gut, dass viele Spielerinnen und Spieler, auch die von ihrer Nationalität her da irgendwie direkt, indirekt betroffen sind, sich zu äußern. Nun gab es heute beim Tennismagazin, war das, glaube ich, hatte ich das gelesen, einen Bericht von Eva Lüss, die beim ITF-Turnier in Nur-Sultan unterwegs ist und ja, die leider aber auch statementmäßig gegenteilige Geschichten erzählt hat. Also sie selber, muss man dazu sagen, hat halt auch Familie in der Ukraine, hat selber Outfit gewählt beim Turnier, um ein Zeichen zu setzen für sich, das den Ukrainenfarben entsprochen hat, also blau und gelb. Sie hat aber vor allem auch erzählt, und da muss ich sagen, das finde ich dann natürlich auch echt schon, ja, das ist es jetzt, ne, mehr als schwierig, skandalös, weil sie sagt, also es gibt gerade russische Spielerinnen, die sich wohl auch sehr über Betroffene lustig gemacht haben und die auch aus Provokation dann ihren russischen Trainingsanzug zum Beispiel anhatten. Ja, also um vielleicht diesen Punkt zu machen, was ich eigentlich sagen will. Also ich würde weder einen russischen oder eine russische Spielerin oder auch aus Belarus nicht dafür verurteilen, wenn die gar nichts dazu sagen. Weil ich glaube, gerade auch was soziale Netzwerke etc. angeht, es ist jeder Person freigestellt, ob sie sich dazu äußert, ob sie sagt, das finde ich ganz blöd, diesen Krieg, oder ob sie einfach sagt, nee, ich bin lieber ruhig. Aber wenn das natürlich ins Gegenteilige geht, gerade vielleicht auch mit diesem Hintergedanken der Provokation, wird es natürlich schwieriger. Nun muss man da natürlich aber auch bedenken, also das war so ein Gedanke, den ich bei diesem Bericht hatte, da sprechen wir aber natürlich auch höchstwahrscheinlich über Spielerinnen, die natürlich nicht so eine Unabhängigkeit wahrscheinlich haben, wie die, die weiter oben stehen. Also nehmen wir jetzt mal einen Daniil Medvedev, ne, weil wir gerade sagten, neutrale Flagge, die könnten alle unter neutraler Flagge spielen. Das könnte sich ein Daniil Medvedev leisten oder auch ein Alexander Zverev, weil die natürlich finanziell auch unabhängig sind. Aber da reden wir wahrscheinlich auch über Spielerinnen, die in irgendwelchen Förderprogrammen sind, über russischen Tennisverband etc., die da sicherlich auch finanziell unterstützt werden. Das macht es natürlich dann auch einfach nochmal schwieriger.
Mit Sicherheit. Das macht es bestimmt schwieriger, weil eine Abhängigkeit da ist. Trotzdem muss ich nicht noch zusätzlich provozieren.
Eben, und das ist ja so ein Punkt. Also wenn du da jetzt natürlich von dieser Argumentation ausgehst, dann könnte man ja schon wieder, finde ich, diskutieren. Naja, die treten dann ja doch irgendwie als russisches Team auf, auch wenn es ein Einzelturnier ist in dem Fall.
Also ich finde, muss ich als Einzelspielerin oder Spieler dort nicht, muss ich nicht, sondern sollte ich nicht provozieren. Ich würde mir sowieso wünschen, dass sich auch jeder so erst kann, ja, und nicht befürchten muss, dass er, dass sich dort auch jeder klar dagegen positioniert, tut er oder sie aber nicht, wie wir gehört und gelesen haben. Ich glaube, es war ein Interview auf Eurosport. Auch noch ganz kurz noch für diejenigen, die es nicht wissen. Also Eva Lys spielt unter deutscher Flagge, um jetzt blöd in diesem Wording nochmal zu bleiben, ja, ist also deutsche Staatsbürgerin, ist aber in, soweit ich weiß, in Kiew geboren, ja, und ihre Großeltern leben dort auch noch. Ja. Also wirklich durchaus unmittelbar familiär jetzt auch betroffen von der Katastrophe, die sich dort ereignet. Aber zurück zu den Spielerinnen und Spielern, die also in Nur-Sultan, was in Kasachstan liegt, bei diesem ITF-Turnier provozieren und sich schlecht verhalten. Das eine ist, ich würde es von jedem einzelnen Menschen, der auch wenn er in Abhängigkeit steht zum Verband, der aber qua seiner Profession in der Welt rumkommt. Ja. Die touren ja nicht nur in Russland und Kasachstan, sondern die kommen auch in andere Länder und erleben, was Freiheit bedeutet. Gerade in diesem Beruf, Tennisprofi, ist vielleicht das Wort Freiheit noch mal größer zu schreiben, weil du sie tagtäglich oder allwöchentlich beim Reisen erlebst. Und wenn du die entsprechenden Länder mit offenen Augen bereist, dann siehst du auch die Unterschiede, was Freiheit und Nicht-Freiheit bedeutet. Aber, um vielleicht diese Brücke dann aufzuschlagen, das Mindeste, was ich erwarten würde, ist, dass der Turnierveranstalter, sofern er dies realisiert, dafür sorgt, dass das nicht stattfindet. Denn gerade die ITF hat sich ja, übrigens im Gegensatz zur WTA und zur ATP, sehr, sehr früh und klarer dazu geäußert, zu ihrer Position gegenüber möglichen Sanktionen. Sprich, die ITF als Veranstalter des oder Mitveranstalter oder Kopf über dem Davis Cup sollte dann natürlich auch auf ihren Turnieren dafür sorgen, dass so etwas nicht passiert, sofern sie das kann.
Klar, natürlich. Die Frage ist natürlich immer, wie weit du da auch ja auf die Schnelle irgendwie einwirken kannst. Nun wissen wir ja auch, also Kasachstan ist wahrscheinlich jetzt nicht eines der Länder, das ja, diesen Krieg groß verurteilt. Aber da gehen wir wahrscheinlich dann in den ganz harten politischen und weltpolitischen Bereich jetzt rein.
Sie gehören ja immerhin nicht zu den Vieren, die sich in der gestern verabschiedeten UN-Resolution auf die russische Seite geschlagen haben.
Das stimmt
haben.
Allerdings, ja.
Also es ist nicht Nordkorea, nicht, was war es, Eritrea, nicht Syrien und nicht Weißrussland. Ja.
Richtig, das stimmt.
Aber wie dem auch sei, ich habe an der Stelle eine Wissenslücke, aber zumindest nicht so prägnant ist es mir nicht vor Augen. Wie hat sich eigentlich die WTA und die ATP bisher zu der ganzen Thematik positioniert? Was ich weiß ist, vielleicht ist es auch schwieriger, aber was ich weiß ist, dass sich die WTA nicht mit der gleichen Entschiedenheit, zumindest war das mein Empfinden, das mag objektiv anders sein, nicht mit der gleichen Entschiedenheit zu dem Ganzen geäußert hat, wie sie das im Fall Peng Shuai getan hat. Oder täusche ich mich da und tue ich jemandem Unrecht?
Also es gab ein gemeinsames Statement vor ein paar Tagen zusammen mit ATP. Ich glaube sogar auch, dass die ITF da drauf stand und okay, auch die die vier Grand Slam Turniere. Das, also wenn ich mich jetzt daran richtig erinnere, fand ich das jetzt gar nicht so schlimm.
Nee, okay, dann.
Also das war, das kam relativ schnell, meine ich auch. Also ja, das ist schon ein paar Tage her.
Ja.
Aber das, ja, also das war okay.
Ich entschuldige mich, ich habe es gerade schnell. Manchmal ist dann das Netz dann doch sehr hilfreich, nämlich wenn du auf Twitter gehst, auf den Account der ATP Tour, ist gleich der erste Tweet, der oben angeheftet ist, ist vom 1. März und da gibt es ein sogenanntes Joint Statement, also ein gemeinsames Statement by the International Governing Bodies, also der aller Organisationen und es ist gemeinsam, es ist gemeinsam veröffentlicht worden von WTA, ATP, ITF und die Governing Bodies sind die vier Grand Slam Turniere, also Australian Open, Roland Garros, die US Open und Wimbledon und die haben gemeinsam ein Statement veröffentlicht, da kann man das nachlesen in aller Ausführlichkeit und ja, wenn ich es kurz überfliege, dann stehen sie vereint dahinter, verurteilen Condemnation, also verurteilen die Aggressivität, die von Russland ausgeht und als Ergebnis daran haben sie die Entscheidung gemacht, dass sie also sämtliche ATP- und WTA-Turniere bis auf weiteres aussetzen und die in Russland stattfinden. Dann eben das, was du schon gesagt hast, dass das ITF alle russischen und belarussischen Tennis-Teams von den entsprechenden Turnieren, sprich Davis Cup etc. ausschließt und dass sie bis auf Weiteres eben den russischen und belarussischen Tennisspielern in den Einzelwettbewerben, Einzel- und Doppelwettbewerben erlauben, daran teilzunehmen. Und dann aber wichtig, und jetzt mache ich es dann eben doch ausführlich, weil ich glaube, ich habe es kritisiert und deswegen muss ich hier zurück. However, they will not compete under the name or flag of Russia or Belarus. Ja, bis auf Weiteres. Das heißt also, die Spieler können weiterhin teilnehmen, jedoch nicht unter der Flagge von Russland oder Belarus. Genau, so heißt es. So, ich habe mich korrigiert. Es gibt dieses Statement und damit ein bisschen journalistisch saubere Recherche hier in diesem Podcast.
Ja, kennt man von uns gar nicht. Ja, aber so sind wir. Sich erst schön reinreiten und dann googeln. Dafür liebt man uns.
Ja, genau. Aber gut, deswegen subjektiv und leidenschaftlich doch an der Stelle sei Objektivität durchaus angebracht. Und also es gab dieses Statement veröffentlicht am 1. März. So, jetzt weiß ich auch, warum es an mir vorbeiging.
Gut, dann, ja, du hast gerade gesagt, was vom Korrigieren. Ich würde sagen, wir belassen es vielleicht echt für diese Woche dann auch so weit bei der Thematik. Ich habe die starke Befürchtung, wie wahrscheinlich wir alle, dass uns das Thema noch länger beschäftigen wird. Aber, Tobi, Korrektur. Kommen wir zu Alexander Zverev.
Ach, mein Lieblingsspieler.
Der hat in dieser Woche von sich reden gemacht, weil er denn jetzt doch plötzlich in Brasilien bei der Davis Cup Partie dabei ist für den Deutschen Tennisbund, wurde nachnominiert, Daniel Altmaier. Sehr schade, aber es wurde auch gesagt, da wurde er schon rechtzeitig darauf vorbereitet, wird deswegen nicht für Deutschland spielen, sondern musste ja quasi seinen Platz räumen für Alexander Zverev. Ich muss gestehen, Tobi, ich fand eigentlich die Kommunikation dahingehend sehr, sehr offen, weil schon gesagt wurde, also auch gerade nach diesem Vorfall in Acapulco mit diesem Ausraster vom Schiedsrichter und der Suspendierung vom Turnier, geht es auch ein bisschen darum, dass ja ein Alexander Zverev sich rehabilitieren kann. Jetzt sehe ich an deinen Blicken, dass du, glaube ich, denkst, um Gottes Willen, wieso ist Daniel denn jetzt da so entspannt und denkt sich, ja, offen, ehrlich, finde ich gar nicht so schlecht. Deine Gegenworte quasi.
Warum hast du das Lager gewechselt? Nein, also verstehe mich nicht falsch. Ich bin halt echt, und deswegen, weil wir jetzt gerade eben von Tennisproleten und subjektiv und dann mal objektiv gesprochen haben, an der Stelle, ich bin da subjektiv und das wollten wir auch immer bei den Tennisproleten sein. Das haben wir gesagt, wir wollen zwar irgendwie auch fair und alles bleiben, aber bei mir, ich bin mit Zverev durch, das muss ich dir ehrlich sagen. Und da bin ich natürlich auch subjektiv. Ich lasse mich da gern eines Besseren immer auch wieder belehren. Aber ich bin mit ihm durch. Sportlich begeistert er mich nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht den Hut davor ziehe, dass er Weltranglisten-Dritter ist, dass er zig Turniere gewonnen hat und sicherlich auch seinen Sport ganz gut kann, denn sonst würde er nicht dastehen, wo er ist. Aber sportlich begeistert er mich nicht. Ich kann dem Spiel recht wenig abgewinnen. Aber gut. Es ist halt, wir bleiben jetzt erstmal bei diesem Davis Cup und der Eskapade in Acapulco. Also ich finde das, erst sich gegen den Davis Cup aussprechen, das passt sowieso terminlich nie. Jahresendturnier schon gleich gar nicht, aber vorher ja eigentlich auch nicht. Was ich, wenn ich das als Ego-Trip durchziehe, durchaus auch in meiner ursprünglichen Turnierplanung als Zverev noch verstehen könnte. Ich spiele hier Hardcourt irgendwie durch und wieso soll ich dann, oh Gott, noch nach Brasilien, dann muss ich womöglich noch auf Sandplatz spielen. Dabei bin ich dann schon auf dem halben Weg nach Indian Wells und Acapulco will ich ja vorher irgendwie gewinnen, das ist auch auf Hardcourt. Da passt das alles nicht in, rein so. Und jetzt zertrümmere ich da den Schiedsrichterstuhl fast, habe eine riesen Eskapade und jetzt will ich das gut machen. Und, sorry, ich bleibe jetzt subjektiv, und dafür schmeiße ich da noch den Altmaier raus, der kontinuierlich sich verbessert, vollkommen verdient in dieses Team berufen wurde. Jetzt kann man sagen, ja, so ist halt Team und wenn der Bessere zur Verfügung steht, hat der halt Pech gehabt, mag alles sein. Es ist halt Zverev, der da dazwischen grätscht und dass dann Altmaier weichen muss und er wäre darauf vorbereitet worden. Ich finde, ja, mich holt er damit nicht ab.
Ja, hier, ich verstehe es nicht. Das ist Live-Podcast. Hier klingelt es jetzt an der Tür. Ich werde mal schauen, wer da so kommt.
Kommt jetzt ein Überraschungsgast.
Mein guter Freund Alexander Zverev klingelt an der Tür.
Ja, soll ich jetzt die Hastirate weiter spinnen? Wir können das ja mal probieren. Ansonsten schneiden wir es dann raus. Ich könnte es jetzt natürlich nutzen, dass Daniel nicht da ist und euch weiter erzählen, was ich noch alles ziemlich blöd an Alexander Zverev finde. Aber ich lasse es jetzt mal drauf ankommen und schweige einfach. Dann ist die Schnittpause für Daniel einfacher.
So, Tobi, das Türklingeln und der Auftrag dazu ist erledigt.
An der Tür. Hast du ihn zu mir geschickt, ja. Soll er mich verkloppen?
Nee, da kannst du ganz beruhigt sein, aber das ist ein guter Punkt, weil ich habe jetzt gerade schon überlegt, vielleicht müssen wir jetzt beide getrennte Logos irgendwie haben. So, du hast das alte Tennisproleten-Logo mit subjektiv und leidenschaftlich und ich mache mir jetzt ein eigenes Logo mit objektiv und leidenschaftslos.
Ja, vielleicht sehe ich es zu subjektiv und bin da einfach zu angepisst von seinem Verhalten und keine Ahnung, vielleicht. Ich weiß nicht, aber warum findest du es in Ordnung, dass er jetzt Davis Cup spielt? Oder sagst du nur, du kannst es nachvollziehen?
Ich kann es nachvollziehen, ja, genau. Also auch natürlich mit diesem Statement, was ich weiß nicht mehr, wie der Satz genau war, aber ich glaube, das war von Michael Kohlmann, der, glaube ich, so mehr oder weniger sagte, nee, das Team braucht ihn jetzt und das tut ihm vielleicht mal ganz gut, so in die Richtung. Ich meine, da kann ich jetzt insgesamt für sagen, gut, okay, ne, dafür hat man im Leben Freunde und dafür hat man im Leben vielleicht auch ein Team, das einen dann auffängt. Ja. Also ich kann denen da, glaube ich, keinen Vorwurf irgendwie draus machen. Das ist es halt für mich. Ohne natürlich, dass ich jetzt sage, das, was da irgendwie passiert ist in Acapulco, sehe ich jetzt mit anderen Augen und finde ich alles gar nicht mehr so wild und sag Schwamm drüber. Nee, nee, aber ich finde so rein, und das meinte ich eigentlich so, von der Kommunikation, wie das jetzt dargestellt wurde, fand ich, hat man das gut gemacht.
Ja, da gebe ich dir recht. Und ja, vielleicht, vielleicht ist es halt an der Stelle auch wirklich ein smarter Move, hier halbtransparent oder etwas transparenter zu kommunizieren und ehrlicher zu kommunizieren, als jetzt irgendwelche Floskeln zu verwenden, sondern zu sagen, nee, der braucht, also wir können den gut gebrauchen, weil er spielt ja gut Tennis, aber er braucht uns auch, weil er in der Vergangenheit durchaus bei Teamwettbewerben auch Kraft gezogen hat. Und das, jetzt bin ich einmal kurz auf der objektiven Seite, das war durchaus schon auch zu sehen, dass wenn Zverev in einem Team gespielt hat beim ATP Cup und so, dass er da schon auch Bock hatte. Ja, und dass ihm das geholfen hat, Fragezeichen. Ja, natürlich und klar kann das helfen. Nichtsdestotrotz, und das ist jetzt wieder halb subjektiv, aber eben auch halb objektiv, bin ich dennoch auch gespannt und erwarte schon auch, soll ich jetzt sagen, dass das Ganze ein Nachspiel hat. Also ich fände es, und das hat jetzt nichts mit Zverev zu tun, das würde für jeden anderen Spieler auch so gehen, denn oben drüber geht es darum, um was wir hatten es davon letzte Woche, inwiefern werden hier Schiedsrichter und beteiligte Menschen an der Durchführung eines Profi-Tennis-Turniers, inwiefern werden die geschützt und wird hier endlich auch klare Konsequenzen mal gezogen. Und da kann ich nur hoffen, dass jetzt die neuesten Entwicklungen und Schlagzeilen und all die auch furchtbaren Dinge, die wir erleben und diskutieren müssen in der Welt, dass das nicht einfach zur Seite gekehrt wird, so nach dem Motto, es ist jetzt ein großes Glück, dass über andere Dinge gesprochen wird, sondern dass die ATP hier auch ihrer Verpflichtung nachkommt, klare Kante zu zeigen und klarere Regeln aufzuziehen. Dass sie als Organisation, die zur Hälfte ja immer noch aus den Spielern, also aus den Protagonisten selber geformt wird, die ATP, und letzten Endes auch ihr eigenes Produkt und ihre eigenen Spieler vermarktet, da sie da immer in der Zwickmühle stecken wird, aufgrund der Systematik, die hinten dran ist, das ist mir vollkommen klar, muss ich trotzdem nicht gut finden, aber ist mir vollkommen klar. Aber ich finde eben, es muss hier etwas getan werden, dass das nicht solche Auswüchse erlebt, was das für das Image des einzelnen Sportlers dann tut, ob er dann einen Werbepartner findet oder nicht, ob er mehr Fans gewinnt oder nicht, das hat der einzelne Spieler zu verantworten. Mich, wie gesagt, hat er an der Stelle, soll ich jetzt sagen, endgültig verloren. Mich hat er da verloren oder hat einfach nur ein weiteres Mosaiksteinchen dazugefügt zu einem Typus Spieler, den ich so nicht sonderlich mag. Punkt.
Ich habe halt großartige Übergänge, weil ich glaube, das ist ein Satz, den muss man nochmal erwähnen. Apropos verloren, Novak Djokovic hat sich von seinem langjährigen Coach getrennt, Marjan Wajda. Das kam irgendwie überraschend, ging, glaube ich, ein bisschen unter jetzt irgendwie durch die Meldung der letzten Tage. Ist aber schon natürlich irgendwie spannend, ne? Also gerade auch mit der ganzen aktuellen Entwicklung rund um Djokovic in der Öffentlichkeit. Es gab ja schon mal ein Jahr, glaube ich, wo die beiden getrennt waren, nämlich 2017, wo man ja dann doch bei Djokovic schnell feststellte, okay, lieber doch wieder back to the roots. Sportlich gesehen ja eigentlich auch, also wenn man jetzt so drauf guckt, ohne das, was irgendwie an Nebengeräuschen drumherum war, ja eigentlich ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Also weil er hat gesagt, es war Ende November schon abgemacht, dass diese Zusammenarbeit endet. Die haben beide im Grunde ja alles irgendwie zusammen erreicht, was Novak Djokovic erreicht hat. Und wir wissen ja nun alle, die Jagd nach diesem 21. und 22. und 23. Titel, um endgültig irgendwie der Beste zu sein, das wäre ja eigentlich auch irgendwie der logische Schritt gewesen mit Marjan Wajda zusammen. Ich bin halt einfach wirklich gespannt, was da jetzt bei ihm passiert.
Es ist spannend. Es ist spannend, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man selbst nach dem verlorenen US Open-Finale gegen Daniel Medvedev, als er eben nicht die 21 voll gemacht hat, als er nicht das Einzigartige geschafft hat und den Grand Slam geholt hat, man ja trotzdem danach, also Mann, damit meine ich die breite Tennisöffentlichkeit, fest von überzeugt war, dass er aber trotzdem auf so einem Level spielt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann Nummer 21, 22, vielleicht sogar 23, 24 oder wie auch immer noch dazukommt. Die Entwicklung jetzt aber des letzten halben Jahres ist insofern schon interessant, dass das nicht mehr, finde ich, so in Stein gemeißelt ist. Es ist nach wie vor sehr wahrscheinlich, dass er das schaffen wird, weil er einfach nach wie vor Weltklasse-Spieler ist und der oder einer der weltbesten Spieler ist. Er topfit ist und alles, aber die Vergangenheit, genau wie du es gesagt hast, hat das auch gezeigt, dass wenn er da nicht in guten Händen ist, die Ergebnisse auch nicht so kommen. Und das wird sicherlich spannend zu sein, ob er sich dann nochmal in neue Hände begibt, neue Impulse, oder ob er einfach mit Goran Ivanisevic weiter seine Runden zieht. Und das in Kombination jetzt sicherlich mit den ja, dann doch irgendwie auch psychologischen Belastungen, die Niederlage in den USA, die das Heckmeck rund um die Australian Open etc. ergeben hat, wird spannend sein zu sehen. Der Aktualität halber, heute meldet die L'Equipe, also Frankreichs große Sportzeitung, dass zum Ende März hin die Beschränkungen, was Einreise mit Impfung etc. für Sportler und sowas angeht, wohl fallen sollen. Das heißt, zu Roland Garros wird er wohl antreten dürfen. Und insofern denke ich, werden wir zur Sandplatzsaison und dann spätestens zu den French Open hin eine erste Antwort auf diese Frage bekommen. Wo steht er? Denn dass er das Turnier gewinnen kann, hat er im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen. Das wird spannend sein zu sehen, denn Indian Wells Miami wird für ihn nicht stattfinden. So viel steht fest. Die europäischen Sandplatzturniere werden wir dann sehen müssen, wo er spielen wird, wo er spielen kann. Und ja, dann gibt es einen großen Aufgalopp eben Ende Mai in Paris. Wir werden sehen. Ja. Wenn wir nicht, oder was sehr unwahrscheinlich, vielleicht dann doch noch so im Rahmen hier unseres kleinen Newsblogs, wo es spannend sein wird, ihn zu sehen oder nicht zu sehen, ist Roger Federer. Dort gab es ja die Spekulationen oder beziehungsweise den Plan, da irgendwie dann doch nochmal zurückzukommen, idealerweise zur Rasensaison. Dort gab es heute kritische Stimmen, allen voran von Severin Lüthi, seinem Coach, der das im Moment sehr stark bezweifelt, ob es von der Regeneration und dem Heilungsprozess reichen wird, zur Rasensaison wieder fit zu werden. Nicht schön zu hören, aber es ist halt nun mal der Lauf der Zeit. Ne?
Ja, genau. Also jetzt natürlich echt gar nicht so sehr ungewöhnlich, auch wie ich fand. Wir hatten da ja auch schon mal drüber spekuliert, ne? Dass das einfach vielleicht auch alles noch länger dauern kann, dass da vielleicht auch die Zielsetzungen ja ein bisschen anders gesetzt werden. Dadurch, dass er weiß, okay, also irgendwie noch mal so, weiß ich nicht, 5, 6 Turniere am Stück wird vielleicht auch körperlich nichts mehr. Ich glaube, wir können einfach echt froh sein, wenn wir ihn überhaupt noch mal sehen. Also ja, so muss man da mittlerweile ja natürlich rangehen. Wobei ich auch den Eindruck habe, dass ja auch die meisten Fans das natürlich, wenn auch mit Bedauern, aber auch schon so irgendwie registriert haben. Ich finde, was man auch noch erwähnen muss, weil der komplett hier unterm Radar läuft, ist Tim Pütz. Der hat am vergangenen Wochenende das 500er-Turnier im Doppel in Dubai gewonnen, steht jetzt nämlich in der Doppelweltrangliste auf Platz 12. Das ist sein persönliches Career-High. Und er ist damit jetzt nämlich auch der beste deutsche Doppelspieler, weil das wurde mir jetzt am Wochenende dann dadurch nochmal irgendwie so klar. Ne? Wir reden irgendwie seit Jahren alle von Krawitz und Mies, klar, weil die auch irgendwie als deutsches Paar unterwegs sind, größtenteils, wenn beide fit sind. Aber ja, Tim Pütz ist jetzt der beste deutsche Doppelspieler.
Krass
gut. Etwas, glaube ich, womit man ihm zum Proleten der Woche durchaus mal küren kann.
Absolut, definitiv. Ja. Also gibt nur noch einen, der oben drüber steht. 15 Siege in Folge, 3 Titel in diesem Jahr. Aber ich habe schon über den gesprochen, deswegen sage ich seinen Namen jetzt nicht nochmal. Aber auf der Doppelseite definitiv Prolet der Woche, Tim Pütz. War auch schon mal bei uns zu Gast in der Sendung.
Genau. Das war während des Lockdowns sogar, als die allerersten Turniere wieder losgingen. Da habe ich mich mit ihm sogar vor Ort in Hürgrenzhausen unterhalten. Das war, glaube ich, somit das erste Turnier, was es dann im Mai 2020 überhaupt wieder gegeben hat,
ja,
bevor dann auch die Tour gestartet ist. Genau, und da habe ich mich nämlich so knapp 20 Minuten mit ihm allgemein übers Doppel und auch die Wahrnehmung des Doppels in der Öffentlichkeit unterhalten. Und ja, man kann fast sagen, sein Erfolg ist jetzt so ein bisschen die Replik des Ganzen, nämlich es wird halt einfach in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, selbst wenn ein deutscher Spieler sich so nach oben arbeitet und ja, gegebenenfalls auch noch weiter durchstartet.
Das stimmt. Das stimmt.
Tobi, ich würde vorschlagen, wir belassen es dann auch in dieser Woche dabei. Ich glaube, wir haben die relevanten Punkte alle besprochen. Wir werden sicherlich, ich sagte es schon vorhin, als wir das Thema abgeschlossen haben, über den Zusammenhang mit Ukraine-Krieg und Tennissport auch sicherlich in den nächsten Wochen sprechen. Ja, was uns natürlich auch interessiert, ist eure Wahrnehmung, eure Meinung dazu, wie man mit den Spielerinnen und Spielern umgehen sollte, ob ihr der Meinung seid, dass die Verbände sich da richtig verhalten, ob ihr vielleicht euch irgendwas anderes wünschen würdet, macht das gerne per Mail, kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke, dort gerne als direkte Nachricht oder auch im Kommentar bei Instagram, Facebook und Twitter findet ihr uns dort, auch unter Tennisproleten natürlich. Und ja, Tobi, sonst würde ich sagen, belassen wir es für diese Woche dabei. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, schauen, was es dann an neuen Geschichten gibt und ja, vielleicht sogar auch allgemein in der Welt, dass es schönere Nachrichten gibt und vielleicht auch bessere Entwicklungen. Mir bleibt nur zu sagen, bis nächste Woche und tschüss.
Ciao.